Informatik und Informationsgesellschaft 1, digitale Medien. Fünfte Vorlesung, Buchdruck 2. Gehalten am 1. November 2007 von Jochen Kubeck an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Einen schönen guten Tag. Ich hatte ja versprochen, dass ich heute noch was zu Ende führen möchte, nämlich die Geburt der Wissenschaft aus dem Buchdruck. Wissenschaft ist natürlich als menschliches Bestreben, die Welt zu erklären, deutlich älter als der Buchdruck, bekommt aber in der frühen Neuzeit und im Anschluss dann dadurch erheblichen Auftrieb. Ich habe als Beispiel hier die Kosmologien. Kopernikus sei da zu nennen, der ja sich von dem antiken und dem ptolemäischen Weltbild gelöst hat, indem er nicht mehr die Erde, sondern die Sonne in den Mittelpunkt stellt, aber immer noch in der Antike verhaftet ist, indem er darauf besteht, dass eigentlich seinen Beobachtungen zum Trotz die Planeten sich auf Schalen bewegen. Das ist hier dann Keplers Fortsetzung. Auf Schalen bewegen, auf harmonischen Kreisen, die halt alle um die Sonne kreisen. Man konnte damit eigentlich nicht viel mehr erklären als mit dem ptolemäischen Weltbild. Das ptolemäische Weltbild passte sich an und aus heutiger Sicht ist es klar, weil man sagt, die Erde steht ja still aus unserem Bezugssystem. Insofern gibt es auch eine Erklärung für den Umlauf der Planeten und der Sonne um diese Erde, die davon ausgeht, dass die Erde das Referenzsystem ist, was stillsteht und alles andere sich in komplizierten Bahnen bewegt. Kopernikus passt sich ja dort insofern an, dass er die Sonne in die Mitte stellt und dann auf weniger Epizyklen kommen muss. Also man muss diese Planeten auf ihren Bahnen nicht auch noch irgendwie kreisen lassen. Aber nichtsdestotrotz verschwanden immer noch Schiffe mit Ladungen und die Orientierung war nicht so viel besser als unter Ptolemäus, sodass die Kirche sich auch nicht wirklich dagegen wandte. Das war so mehr so ein Hokuspokus, wissenschaftlicher Tinnef, der nicht so richtig in das antike Weltverständnis passte, aber auch niemanden bedrohte. Die Bedrohung kam erst sehr viel später und wie die aussieht und inwiefern da jetzt plötzlich Wissenschaft und ein nicht wissenschaftliches Weltverständnis aufeinanderprallen und welche Rolle der Buchdruck dabei spielt, das möchte ich halt hier noch kurz skizzieren. Eine Schlüsselfigur ist Johannes Kepler. Hier sieht man noch sein Mysterium Cosmographicum, sein perfektes Weltbild, von dem ich ja schon erzählt hatte, in dem alle Planeten nicht nur in diesen harmonischen Schalen um die Sonne oder die Erde kreisen, sondern auch noch platonische Körper sich dort in idealer Weise integrieren lassen. Das war eigentlich eine Vollendung eines kosmologischen Weltbildes, aber Kepler blieb dabei nicht stehen. Hier habe ich, und damit hatte ich ja letztes Mal aufgehört, von dem neuen Stern im Fuße des Schlangenträgers in Pedes Serpentari, also ein neuer Stern ist dort aufgetaucht und das steht schon im Widerspruch zu den gängigen Vorstellungen, dass die Sterne, die Fixsterne eine Schale sind, die sich halt jenseits der Planetenschalen befindet, aber eine unveränderliche, feststehende Schale, wo eigentlich nichts mehr passiert. Und plötzlich taucht im Fuße des Schlangenträgers ein neuer Stern auf. Hier werden alte Ideen erstmal in Frage gestellt und die Naturphilosophie fängt an, es neu zu bewerten. Kepler bleibt dabei aber nicht stehen. Hier ist ja noch seine Eloge auf dem Buchdruck, was eben hier möglich ist, dass in einem Jahr, nach dem Jahr 1563, wird eine größere Zahl gedruckt als in den 1000 Jahren davor, dass eine neue Theologie entsteht, eine neue Jurisprudenz, eine neue Medizin und auch eine neue Astronomie. Zu Kepler muss man sagen, er war Assistent bei Tycho Brahe, also dem Herrn Tycho aus Prag, aus Brahe, seit 1600 kann man sagen, und hat dort, also Brahe war Astronom, und hat dort seine astronomischen Beobachtungen gemacht und auch aufgeschrieben. Hier sieht man nochmal, das ist jetzt weniger mit Brahe verbunden, auch noch von Kepler im Anschluss an sein harmonisches Weltbild. Es war ja nicht nur so, dass diesen Planeten waren ja nicht nur platonische Körper zugeordnet, sondern auch Sphären, die Sphärenklänge. Es passte alles wunderbar zusammen, 7 an der Zahl und 7 war ja alles möglich, war ja 7. Und diese Sphärenklänge, also jede dieser Schale hatte ihren eigenen Klang, die waren eigentlich unhörbar. Ich meine, hört mal hin, man hört keine Klänge, aber Kepler kann sie auch noch berechnen. Er schreibt es auch noch auf. Also passt eigentlich das gesamte antike Naturverständnis, passt dort in sein Weltbild hinein. Und mit diesem Modell kommt er dann zu Tycho Brahe und hofft eben noch mehr zu lernen, wie die Welt zusammenhängt. Und Tycho Brahe ist einerseits ein sehr akribischer Beobachter, andererseits relativ geizig, was seine Beobachtung angeht. Er will es nicht teilen und vor allem nicht mit seinem Assistenten, dem er gar nicht so richtig über den Weg traut, sodass Kepler immer nur das Nötigste bekommt von ihm, um irgendetwas zu überprüfen. Es wird sich ändern, als Tycho Brahe dann stirbt und Kepler, naja, es gibt verschiedene Angaben. Die einen sagen, er erbt diese Unterlagen. Die anderen sagen, er hat alles, sein gesamtes Erspartes benutzt, um von der Witwe Tycho Brahes, der dieses Erbe zufiel, diese Unterlagen zu kaufen, die Beobachtungsnotizen. Und daran wollte er dann sein Weltbild überprüfen. Und siehe da, es funktionierte nicht mehr. Er merkte, dass seine Kreisbahn oder eigentlich die von Kopernikus und Ptolemäus abgeleiteten Kreisbahnen nicht mit den Beobachtungen übereinstimmen. Und hier passiert etwas, was den modernen Wissenschaftler auszeichnet. Er kann jetzt sagen, umso schlimmer für die Beobachtungen. Oder da hat er wohl nicht richtig hingeguckt, der Gute. Er sagt, nein, dann ist wohl mein Modell falsch. Nämlich, das ist genau der Geist, den man von einem Naturwissenschaftler erwartet. Er stellt eine Hypothese auf, überprüft sie und kann sie dann auch widerlegen. Und er widerlegt sie auch und sagt, dann muss ich mein Ganzes. Und stellt euch vor, ihr habt das perfekte kosmologische Weltbild, in das alles reinpasst, was ihr je gelesen habt. Und dann kriegt ihr eine Beobachtungsreihe von jemandem, dem ihr halt auch ohne Teleskop, dem ihr sehr vertraut. Und dann sagt ihr, es stimmt nicht. Und dann schmeiße ich doch mein super Weltbild weg und fange nochmal von vorne an. Das war allerdings der Durchbruch für Kepler. Er formuliert seine Keplerschen Gesetze, in denen halt die Planeten nicht mehr auf Kreisen, den perfekten Körper oder der perfekten geometrischen Figur verlaufen, sondern auf Ellipsen und auch nicht immer gleich schnell, sondern verschieden schnell, sodass sie in gleicher Zeit den gleichen Ellipseninhalt überstreichen. Also genau diese Keplerschen Gesetze, die man bis heute kennt. Er erklärt damit, und das ist das Neue, damit kann er aber die Beobachtungen von Tycho Brahe abdecken. Und die sind so gut, dass sie mit heuteren, also mit modernsten ist es natürlich viel besser, aber bis ins 20. Jahrhundert hatte man eigentlich also nur ganz unerhebliche Messfehler festgestellt, sodass das Keplersche Weltmodell bis eben ins frühe 20. Jahrhundert auch Bestand hat. Und dann merkt man, es gibt noch kleinere Differenzen, die selbst Tycho Brahe nicht sehen konnte oder die mit den Teleskopen der Zeit nicht festgestellt werden konnten. Und das Weltbild wird erneut umgestürzt. Das kommt aber erst später. Und das ist so ein Musterbeispiel, kann man sagen, für wissenschaftliches Denken. Und das ist nur möglich, wenn man solche Tabellen von Zahlen auch wirklich veröffentlichen kann. Die Keplerschen und also die Brahe'schen und auch die Keplerschen Beobachtungen, die werden in diesen Tabulae Rudolfinae von Rudolf herausgegebenen Tabellen veröffentlicht und die wiederum werden grundlegend sein für die Arbeit von Newton, weil man natürlich nicht, also Tycho Brahe war ein gesamtes Lebenswerk, was da drin steckt und auch Kopernikus hatte seine 20.000 Messdaten aufgeschrieben und drucken lassen. Er hat sie nicht drucken lassen, sie wurden dann gedruckt. Das kann man sich als Forscher überlegen. Entweder ich beobachte ein ganzes Leben oder ich versuche aus den Daten anderer weiterzubauen. Man steht auf den Schultern der Riesen. Das ist ja immer so der Satz gewesen. Und das ermöglicht der Buchdruck. Und insofern verändert erst der das Kryptograph, die skriptografische Tradition hätte das nicht leisten können. Niemand hätte diese Zahlen so abgeschrieben und in großen Mengen kopiert und dann auch noch fehlerfrei. Das wäre einfach nicht machbar. War auch kein wissenschaftliches Arbeitsmodell, große Zahlen reinzunehmen, sondern man brauchte andere Formen der wissenschaftlichen Modellierung. Erst der Buchdruck hat es ermöglicht und hier sieht man in dem Titelblatt der Tabulae Rudolfinae eben diese Tempelarchitekturen. Unten ist halt jetzt auf der linken Seite etwas im Dunkeln, aber rechts sieht man es, ist eines der wesentlichen Merkmale seiner Zeit, nämlich der Buchdruck in der uns ja inzwischen klassischen Pose. Einer trägt Tinte auf und der andere legt die Blätter ein und aus. Also da ist es verewigt, aber auch andere Dinge stehen im Vordergrund. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, zum Beispiel das Zeitalter der Entdeckungen, die neue Kartografie, der Kompass, der das Raumverständnis auch auf der Erde erweitert. Kepler, Kopernikus, Galileo und Newton erweitern das kosmologische Verständnis über die Grenzen des für die Kirche tolerierbaren, aber es gibt auch noch andere Erweiterungen des menschlichen Horizonts in der frühen Neuzeit. Das macht diese Zeit so unglaublich spannend, weil hier so viel passiert, was bis heute auch unser Selbst- und Naturverständnis prägt, sodass man sich kaum noch erinnern kann, wie es eigentlich im Mittelalter war. Es war irgendwie finster. Aber die Vorstellungen, die man heute hat, die werden hier zum ersten Mal in aller Deutlichkeit formuliert. Und die wichtigsten Persönlichkeiten tauchen ja auf. Also man könnte das jetzt ikonografisch detailliert zerlegen, den Titel der Tabulier, das will ich gar nicht machen. Wichtig ist in unserem Zusammenhang hier nur, auch die Druckerpresse wurde von Kepler und eben auch seinen Nachfolgern in ihrem Wert für ihre Wissenschaft klar erkannt. Galileo 1609 wird das Fernrohr erfunden in Holland und Galileo erwirbt eins, lernt Linsenschleifen, verbessert es und baut weiter. Und also auch so ein Universalmensch, der uns bekannt ist, naja, einerseits, weil er den Apfel hat fallen lassen oder diese Versuche am schiefen Turm von Pisa, angeblich eine der Wissenschaftsmythen durchgeführt hat und eben bekannt ist dafür, dass er auch empirische Experimente machte, er versuchte alle seine Hypothesen durch empirische Experimente zu überprüfen oder auch zu widerlegen. In diesem Sinne auch ein ganz moderner Wissenschaftler. Hier ist Diagramme von ihm beziehungsweise dann Nachdrucke von seinen Grundlagen der Mondphasen. Er stellt fest mit dem Fernrohr, dass der Mond Schatten von der Erde kommt, dass der Mond zwar weitgehend rund ist, aber die Flecken, die man sieht, eben Krater sind und es sich keineswegs um eine perfekte Kugel handelt. Auch das erschüttert wieder das Selbstverständnis seiner Zeit, wo man davon ausging, dass die Planeten, von Gott geschaffene Gebilde, natürlich selbstverständlich perfekte Figuren sind, perfekte geometrische Figuren und nicht sowas wie Krater und ähnliche Meere aufweisen, die wiederum darauf hinweisen, dass es diese Figuren auch eine Geschichte haben und nicht zeitlos am Firmament hängen. Er stellt auch fest, auch das war sehr fragwürdig, wenn man durchs Fernrohr auf die Planeten schaut, werden sie größer, sie werden zu Scheiben. Er konnte sogar die Monde des Jupiters entdecken. Auch hier geht es wieder in die Diskussion, wieso da auch Monde sind, gibt es da vielleicht Leben. Er richtete das Fernrohr auf die Fixsterne, die wurden nicht größer. Müssten sie aber, wenn sie die achte Schale sind, auf der achten Schale hängen, müssten auch die Fixsterne größer werden zu etwas kleineren Scheiben, wurden sie nicht. Und was hier entsteht, ist eine Ausdehnung des Raums. Man konnte das nur erklären dadurch, dass man sagt, die Fixsterne sind keineswegs eine bemalte Kugel, die wir von innen sehen, wo so Lichtpunkte drin hängen, sondern die sind weit, weit weg. So weit, dass der Kirche ganz schwindelig wurde. Denn ihr müsst euch vorstellen, die Kirche hatte bis dahin auch ein klares Weltbild. Es war keineswegs so, was soll man sagen, widersprüchlich mit unserer Erfahrung, wie das heute der Fall ist. Es gab diese verschiedenen Sphären. In der Mitte war die Sonne bei die Erde bei Ptolemäus und Aristoteles. Und es gab durchaus bei den Griechen Verfechter, die sagen, nein, in der Mitte ist die Sonne, aber es passte viel besser in die Systematik, dass die Erde in der Mitte steht. Und man musste sich halt mit dem Rest begnügen. Das ist eine Form auch von Hypothesenbildung. Aber Ptolemäus sagt, nein, es ist die Erde im Mittelpunkt. Und dann haben wir diese verschiedenen Sphären. Und dahinter macht, was ihr wollt. Dahinter, der Raum gehört der Kirche. Also die Deutung dieses Raumes gehörte der Kirche. Und sie war ganz zufrieden. Wir hatten damit Platz für einen Himmel. Der war hinter diesen Schalen. Und die Schalen, die waren ja nicht Lichtjahre entfernt. Das waren ja eben relativ kleine, klare Käseglocken. Man hatte die Hölle, die war irgendwo im Zentrum, in der Mitte, mit dem Eingang der Vulkane, da war das Feuer, also klare drei Etagen, in denen man sich bewegen konnte. Und jetzt kommen Männer wie Galileo und sagen, also da außen, das geht bis ins Unendliche fort. Gott ist überall, aber wir im Prinzip auch. Also wir können überall hingucken. Und da wurde die Kirche nervös, weil es nicht, also man sagt, weil sie konservative Wissenschaftsfeinde waren, das waren sie bestimmt auch. Es gab aber in dieser Zeit in der Kirche durchaus progressivere Kräfte, die sagen, also man muss auch die Wissenschaft zur Kenntnis nehmen, wir können ja nicht das einfach alles immer verleugnen. Man hat ihm schon zugehört, nur er hat es so formuliert, dass er der Kirche keinen Rückzugsraum gelassen hat. Die Ausdehnung des Raumes sorgt dafür, dass für Gott und für die Engel, für das Paradies und für das Jenseits und für alle möglichen Gestalten überhaupt kein Platz mehr war. Wo sollen die denn jetzt hin? Und da hat die Kirche gesagt, das können wir uns nicht gefallen lassen und haben ihn halt, naja, man kennt die Geschichte, gezwungen zu widerrufen und der widerruft, aber nicht wirklich und kriegt dann Hausarrest und im Grunde seines Herzens hegt er einen tiefen Groll auf eine Kirche, der er sich eigentlich sehr verbunden fühlt. Der hat nur eine andere Vorstellung von Gott und der Natur vorgeschlagen. Und hier prallt zum letzten Mal, kann man sagen, ein nicht naturwissenschaftliches und ein naturwissenschaftliches Weltverständnis aufeinander. Die Kirche versucht immer wieder bis hin zu Kreationismus, Darwinismus, wo dann immer versucht wird, also wenn man es nicht verbieten kann, dann muss man es wenigstens als gleichberechtigt anerkennen. Aber die Macht, die sie hier noch hatte im 17. Jahrhundert, die wird sie im Folgenden zunehmend einbüßen und über die Erklärung des physikalischen Raums übernimmt die Physik die Deutungshoheit. Da hat die Kirche nichts mehr hat nichts mehr verloren. Sie versuchen es, aber sie kommen da nicht mehr rein. Und spätestens dann seit der Relativitätstheorie im 20. Jahrhundert verliert auch der Alltagsverstand die Interpretationsmöglichkeiten. Irgendwie zwei Zwillinge und der eine wird älter, der andere nicht. Und also alle möglichen Räume, die dann beliebig groß werden oder ineinander gekrümmt sind, das sind zum größten Teil Modelle, die man nur noch mathematisch verstehen kann. Davon ist man hier noch weit entfernt. Hier geht man von einem unendlichen, aber doch homogenen Raum aus. Und all das, es ist ein Wunder, dass man es so schön mit der Mathematik beschreiben kann, hat, glaube ich, Clini mal gesagt. Es ist tatsächlich verblüffend, warum die Mathematik, die ja aus ganz anderen Wurzeln kommt, sich eignet, um kosmologische Phänomene zu erklären. Es funktioniert, aber Galileo findet die ersten Formeln, um das Buch der Natur in geometrischer Sprache geschrieben entziffern zu können. Hier sieht man mal nicht die Diskussion, den Dialog über die zwei wichtigsten Weltsysteme, das Ptolemäische und das Kopernikanische, wo sich eben die Gelehrten streiten. Das ist Galileos Vorstellung und genau in dieser Zeit gibt es dann halt auch die Ablösung. Newton wird es dann vollenden und damit beende ich auch diesen Ausflug in die kosmologischen Weltsysteme in der frühen Neuzeit. Wir sind hier jetzt nicht mehr in der frühen Neuzeit. Newton ist eigentlich schon im Barock, aber in England. So ganz gelöst hat er sich noch nicht von den klassischen Welterklärungen. Newton ist Astrolog und Mystiker, hat sehr viele Schriften auch zur Astrologie veröffentlicht. Ein Umstand, der die Royal Society bis heute daran hindert, sein Gesamtwerk rauszugeben, weil man dann ganz viel nicht wissenschaftlich, aus heutiger Sicht nicht wissenschaftliche Veröffentlichungen mit herausgeben müsste, die das Bild des reinen mathematisch denkenden Physikers doch arg beschädigen würde. So glaubt man. Also hält man es zurück und veröffentlicht nur so Dinge wie die Optik oder ähnliche Werke, in denen halt durch präzise und logische wissenschaftliche Argumentation das Weltbild axiomatisiert wird. Ja, und Newton formuliert die Kraft, das war bei Kepler nicht klar. Kepler ging davon aus, es wird sowas wie Magnetkraft sein, die Planeten um die Sonne festhalten. Newton formuliert die Gravitationskraft und stellt Formeln auf, die tatsächlich überall gelten, im gesamten Raum gleich sind. Und das ist letztendlich die Ausdehnung des Raumes. Es gibt jetzt ein kohärentes mathematisches Modell, mit dem man die physikalischen Phänomene bis an die Grenzen, die es da nicht mehr gibt, erklären kann. Auch Newton hat noch so einen Pantheismus. Gott ist dort überall. All das ist Gott. Damit kann aber eine Kirche nichts anfangen, die Gott viel personifizierter braucht, um eben ihre Tradition dort in so einem Weltbild einzuhängen. Aber in dieser Zeit hat die Kirche schon keine Macht mehr, dass also Newton seine Werke auch zu Lebzeiten veröffentlichen kann. Und hier eigentlich endet in dieser Zeit die Manuskriptkultur. Und es beginnt mit Kepler, also Kepler ist nicht der Beginn, aber in der Zeit, wir werden es noch in anderen Zusammenhängen sehen, die Anatomie entsteht, es entstehen geografische Beobachtungen, die viel präziser sind und Weltbilder in Frage stellen. Also ich will es jetzt nicht an eine Person heften, aber an eine Zeit kann man es heften. Hier entsteht die moderne Wissenschaft. Und die entsteht nicht, weil es den Buchdruck gibt, die entsteht aus einer Geisteshaltung der Welt gegenüber, aber ohne den Buchdruck wäre sie nicht entstanden. So kann man das sagen, ähnlich wie bei anderen Techniken auch. Der Buchdruck wurde aber auch erfunden, er wurde dann weiterentwickelt, um dieses Wissen zu verbreiten. Erfunden wurde er, um die Skriptkultur fortzusetzen. Weiterentwickelt wurde er, um die Möglichkeit, oder verbreitet wurde er, weiterentwickelt wurde er lange ja nicht. Verbreitet wurde er, um die Wissensproduktion und Reproduktion zu beschleunigen. Und man merkte schnell, es geht gar nicht nur um Skripte christlicher Natur, sondern um naturwissenschaftliche Beobachtungen, Handbücher, Tabellen, Werke, was man so hatte. All das musste in diese Informationsmaschine rein und eben im 18., 17., 18. Jahrhundert konnten die Forscher dort lange von profitieren. So, mit diesen Bemerkungen möchte ich den Ausflug in die Gutenberg-Galaxis beenden, zumindest für heute. Wir kommen aus verschiedenen Medien wieder darauf zurück, vielleicht nicht unter dem Namen Gutenberg-Galaxis, aber auch bei den Medien Bild und Ton wird sich einiges in dieser Zeit tun, wo man diese Geisteshaltung der Renaissance ebenso wiederfindet.